Deutschlandfunk Nova 100.
Normalerweise dürfte die nächste Geschichte eigentlich gar nicht Teil unserer 100 sein. Es geht ja um Hacker. Und Hacker selbst sagen, wer seine Computerskills dazu benutzt, Dinge einfach nur kaputt zu machen, zu zerstören oder andere zu betrügen oder zu erpressen, der darf sich eigentlich gar nicht als Hacker bezeichnen. Die Geschichte von Esther Göbel haben wir trotzdem drin, weil sie einfach zigtausendfach vorkommt. Ständig und weil die Leute, denen das passiert, sich gehackt fühlen. So eben wie die Journalistin Esther Göbel aus Berlin. Esther, erzähl mal bitte, was passiert ist.
Ich saß in Neukölln, habe gearbeitet. Es war kurz vor Mittag. Ich musste los, weil ich eine Verabredung hatte. Und dann schloss ich mein Dokument, an dem ich arbeitete, ganz normal. Und hatte auf meinem Desktop ein Foto abgelegt aus meinem letzten Urlaub in Schweden. Das war noch nicht lange her. Ich wollte das noch mal kurz anklicken. Und dann öffnete sich das nicht. Da habe ich aber noch nichts Schlimmes vermutet. Dann ist mir noch kurz was eingefallen. In meinem Text wollte dieses Dokument noch mal öffnen. Und das öffnete sich dann aber auch nicht. Und dann sah ich, das hatte sich irgendwie umgeschrieben. Und da stand nun, es sei gar kein Dokument mehr, sondern ein MP3-File. Und das war so ein Moment, wo ich dann so stutzig wurde. Dann habe ich mal wahllos eine andere Datei angeklickt, die in irgendeinem Ordner lag. Und das war dann auf einmal auch ein MP3-File. Und da wurde mir dann zum ersten Mal so ein bisschen heiß und auch ein bisschen mulmig im Bauch. Und dann habe ich nacheinander immer mehr Dateien angeklickt. Und es waren alles MP3-Files. Also keine Datei ließ ich mehr öffnen. Und da wurde mir dann klar, Mist, hier ist echt eine Katastrophe im Anmarsch.
Esther, du besitzt vor deinem Rechner und deine Dateien werden alle umgewandelt durch Geisterhand. Also was hast du da als nächstes gemacht?
Ich saß dann relativ fassungslos vor meinem Laptop und weiß auch noch, dass ich so ein Stück mit meinem Bürostuhl zurückrollte, weil ich auch Angst bekommen habe. Also das ist wirklich so, man muss sich das vorstellen, wie als ob der Computer ferngesteuert wird. Selber kann man nichts mehr machen, weil keine Datei lässt sich mehr öffnen. Und dann ploppte auf meinem Desktop so ein schwarzes Fenster auf mit weißer Schrift. Und da stand dann in englischer Schrift, ja, hier nehmen Sie zur Kenntnis, Sie sind Opfer eines Trojaners geworden, alle Ihre Dateien sind verschlüsselt, aber, so nach dem Motto, und es war die Dreistigkeit in dem Ganzen, Sie haben ja die Möglichkeit, diese Dateien zurückzubekommen, denn Sie müssen einfach nur im Deep Web diese bestimmte personalisierte Adresse angeben und dann zahlen Sie 1,2 Bitcoins, 400 Euro und dann kriegen Sie einen Schlüssel und können Ihre Dateien entschlüsseln.
Jetzt denkt man ja, das ist ja wie bei so einer Grippe, wo du immer denkst, boah Mist, was habe ich denn gemacht? Ne? Bin ich irgendwie mit nassen Haaren rausgegangen oder habe ich jemandem die Hand geschüttelt? Hast du eine Ahnung, wie du dir dieses Ding eingefangen hast?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung. Ich habe dann natürlich angefangen zu recherchieren und bin dann erstmal darauf gekommen, dass ich wenigstens nicht die Einzige war, der das passiert ist, weil man fühlt sich auch ziemlich blöd in so einem Moment. Und ich habe dann eben in der Recherche auch gelernt, man kann sich das einfangen, zum Beispiel durch eine gefakte E-Mail, durch einen gefakten Anhang, den man dann öffnet. Aber ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass ich jetzt irgendwas Verdächtiges geöffnet habe. Also es muss so gewesen sein, aber bewusst habe ich es nicht gemerkt.
Du sitzt an deinem Rechner, du wolltest eigentlich arbeiten, hast dann leider noch mal ein paar Schlittschuhfotos angeklickt und die haben dann auf einmal das ausgelöst, von dem du jetzt gerade erzählst. Einfach mal, um zu verstehen, wie wichtig ist denn dein Computer, wie wichtig war denn das, was du da gerade gemacht hast oder wie stark rausgehauen hat dich denn eigentlich zu diesem Zeitpunkt dieser Hackerangriff?
Also erstmal hat mich das beruflich aus meinem Zeitplan total rausgehauen. Das war so eine Phase, wo ich sehr viel Stress hatte. Normal arbeiten war ja da nicht mehr. Meine Dateien, die ich schon fertig geschrieben hatte für dieses Projekt, die waren erstmal auch verschlüsselt. Das war das Erste, was mir so durch den Kopf schoss. Verdammt, was mache ich jetzt? Meine ganze Arbeit, ich habe Deadline nächste Woche. Fuck, auf gut Deutsch gesagt. Und dann, erst so als es dann so durchsickerte, ist mir dann auch aufgefallen, persönlich war auf diesem Computer klar, wie wahrscheinlich bei den meisten anderen, mein ganzes Ich eigentlich drauf. Also ganz viel Musik, Songs, die ich auch vor 10 Jahren gehört habe schon, Fotos, eben Urlaubsfotos, Fotos von meiner Familie, Fotos von meinem Freund, Arbeitsproben, Zeugnisse, meine ersten Texte, Steuerunterlagen, alles.
Aber davon gab es doch sicher ein Backup, oder?
Nein.
Nein.
Man weiß, genau, das kam dann auch noch dazu, dass man, ich habe mich schon relativ, also schon sehr nackt gefühlt und hilflos und dazu kommt so ein Gefühl von ganz großer Scham, weil man natürlich weiß, Ich hätte das alles besser backuppen müssen und zwar regelmäßig, aber man macht das nicht. Das ist so wie, man soll immer Zahnseide benutzen und wie oft macht man das dann? Also, ne, gut.
Ja, genau, man weiß es besser. Aber jetzt ist ja schön, dass du da so ehrlich drüber sprichst. Sagen wir mal, also nochmal, um die Situation zu rekapitulieren. Esther hat einen Laptop, da ist alles drauf, beruflich wie privat. Der Laptop ist gehackt. Was hast du da gemacht?
Ich habe dann in meinem Panikgefühl, weil ich auch total überfordert war, gedacht, oh Gott, wer kann mir helfen? Und dann habe ich einen Kumpel angerufen, der sich auskennt mit Kryptografie, also mit der Verschlüsselung von Daten, und meinte zu meinem Kumpel, du musst sofort kommen, es ist was ganz Schlimmes passiert, mein Computer, ich habe hier irgendwas, ich weiß nicht, komm bitte vorbei. Mein Kumpel hat mich dann erstmal beruhigt und meinte, ja, er kommt, sobald er kann. Ich bin dann nach Hause gefahren in meine Wohnung und saß da sehr nervös und hilflos rum, bis mein Kumpel dann kam und dann hat er sich alles angeschaut und wir saßen dann so zusammen vor meinem Laptop und mein Kumpel wurde immer stiller und hat gar nichts gesagt und ich wurde immer nervöser und habe meine Hände so geknetet und schwitze dann auch. Dann hat er sich das ein bisschen länger angeschaut und sagte dann nur irgendwann, ja, okay, Esther, es sieht schlecht aus, du hast dir einen Verschlüsselungstrojaner eingefangen und zwar ein Ransomware. Und es ist so eine bestimmte Art von Trojaner, die eben Geld von dir erpresst. Und irgendwann meinte mein Kumpel dann auch so, Esther, es gibt genau erstmal zwei Möglichkeiten. Entweder wir besorgen jetzt diese Bitcoins und du zahlst in der Hoffnung, dass du den Schlüssel zurückbekommst, oder du übst dich im Loslassen, dann sind deine Daten weg.
Jetzt gibt es halt einen pragmatischen Weg, der hat aber irgendwie so einen Nachgeschmack. Du gibst den Hackern das Geld, die Sache ist wahrscheinlich dann damit gegessen. Oder aber du bleibst irgendwie standhaft und sagst, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Wie hast du dich da entschieden?
Die Sache mit diesem Trojaner und mit diesen Geldzahlen ist auch, dass man gar nicht weiß, ob man den Schlüssel wirklich bekommt, wenn man dieses Geld zahlt. Man bekommt eben am Anfang so eine personalisierte, wie eine personalisierte Adresse. Dann geht man ins Deep Web, dann gibt man diesen Link ein und dann ist man an der richtigen Stelle, um diese Bitcoins zu überweisen. Dann kann man da sogar, und das ist echt der Gipfel der Dreistigkeit, mit diesen Erpressern Kontakt aufnehmen durch
so ein
Chatfenster. Nee, ich habe mich nur unglaublich aufgeregt. Also wir haben uns das angeguckt, mein Kumpel und ich, weil ich schon wissen wollte, so nach dem Motto, ich will wissen, wie mein Feind aussieht. So ungefähr, weil das ja alles total schwammig ist. Also man hat ja auch kein Bild von diesen Leuten. Ich habe mir dann auch vorgestellt, was sind das für Typen, die da jetzt in irgendeinem Kabuff sitzen und so nach dem Motto, irgendwelche Leute abzocken und reich werden mit dieser Kohle. Und ich war echt total verzweifelt. Also es hat mich nur noch wütender gemacht. Und dann hat sich bei mir auch so eine Trotzreaktion eingestellt. Also ich war total wütend auf diese Leute und dachte auch so, nee, auf gar keinen Fall, euch zahle ich nichts.
Aber wenigstens die Chance darauf, deine beruflichen Daten weiter wieder zurückzukriegen, dieses Projekt fortführen zu können, die Bilder, die Musiken, alles aus deiner Jugend, das hat dich nicht dazu bewogen, 400 Euro hätte man jetzt verschmerzen können, ne?
Genau, ich dachte auch erst, okay, komm, 400 Euro, das ist jetzt nicht so viel in Anbetracht der Tatsache, was ich dann alles zurückbekomme, eventuell, oder was mir jetzt alles fehlt. Aber es ist auch so, dass man sich nicht sofort entscheiden muss, sondern, das ist auch noch sehr perfide, man bekommt dann eine gewisse Zeitspanne, in der man sich überlegen kann, was man tun will. 5 Tage waren es bei mir. Diese Deadline läuft so tick-tack in deinem Kopf. Und ich habe mir eben dann in diesen Tagen alle möglichen Szenarien überlegt. Die sind auch clever, diese Hacker. Die wissen genau, wie wichtig Menschen diese Daten sind, weil da eben Erinnerungen einfach drin stecken, abseits vom Beruflichen. Die wissen auch, okay, 5 Tage braucht man ungefähr, damit man sich Gedanken machen kann. Und die wissen auch, 400 Euro ist so eine Summe, die kann man noch verschmerzen.
Das habe ich auch gedacht. Die liegt genau auf so einer Schwelle. Genau. Das ist noch nicht so mega unverschämt.
Genau.
Tut aber auch weh. Das heißt, wahrscheinlich kommt ein schönes Sümmchen zusammen, wenn das ein paar Leute bezahlen.
Genau, aber es ist eben noch so niedrig, dass man sagt, okay, komm, Augen zu und durch, 400 Euro, okay, dafür kriege ich meine ganzen Sachen zurück.
Wie hast du dich dann entschieden?
Ich habe mir diese beiden Szenarien in meinem Kopf nochmal angeguckt, entweder ich zahle oder ich lasse es, und habe mich dann gefragt, wie wichtig ist es wirklich, diese Daten zu besitzen? Wie sehr hänge ich wirklich da dran? Wie oft gucke ich zum Beispiel diese Fotos eigentlich an, die da drauf liegen? Wie oft höre ich die Musik noch, die ich vor 10 Jahren angehört habe? Wie oft lese ich alte Briefe durch, die ich irgendwann mal geschrieben oder bekommen habe, und habe dann festgestellt, wie mit alten Lieblingsklamotten, die man aber nur noch einmal im Jahr trägt, irgendwie hängt man an denen, eigentlich braucht man sie aber nicht mehr. Und habe gleichzeitig dann beschlossen, weil ich auch so wütend war auf diese Hacker, dass ich das nicht teilen will. Das war dann so eine Trotzreaktion. Ich habe das dann nicht eingesehen. Und dann beschlossen, alles klar, dann übe ich mich tatsächlich lieber im Loslassen.
Ihr nicht, ich lass lieber los. Was hast du da mit deinem Rechner gemacht? Wie ging es dann weiter?
Man entwickelt ja so innige Verhältnisse zu solchen Geräten, wie das kennt, glaube ich, jeder von seinem Handy, eben weil da alles drin ist. So war das auch bei meinem Laptop. Und das hatte sich dann geändert. Also ich bin dann sehr misstrauisch meinem Laptop gegenüber geworden. Wir hatten kein gutes Verhältnis mehr, sagen wir es so.
Obwohl er gar nichts dafür konnte.
Genau, obwohl der nichts dafür konnte. Aber das emotional kann man das dann so nicht mehr trennen. Und es war aber ganz klar, der Laptop muss quasi platt gemacht werden. Da muss alles neu installiert werden und die verschlüsselten Daten müssen auch runter. Also habe ich das einem anderen Bekannten gegeben. Der hat die ganzen verschlüsselten Daten auf eine externe Festplatte gezogen, hat alles platt gemacht und Software neu installiert.
Okay, der Rechner platt. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast die Daten dann auf eine externe Festplatte migriert. Aber warum denn? Die waren doch eigentlich eh verschlüsselt.
Ich habe mich im Loslassen geübt, aber das ist gar nicht so einfach. Also die Daten jetzt einfach zu löschen oder so, das ging auch nicht. Ich habe mich dann besser damit gefühlt, die abzulegen und in meine Schublade zu schieben. Das war die eine Sache. Und außerdem gab es so einen Hoffnungsstängel noch, an den habe ich mich dann doch so ein bisschen geklammert. Nämlich mein Kumpel hatte mir gesagt, es kann auch sein, weil es gibt immer irgendwelche Hacker, die versuchen, diese Trojaner zu knacken, so aus sportlichem Ehrgeiz. Und mein Kumpel meinte, leg die Daten mal ab, lass sie liegen und wir gucken einfach und warten. Vielleicht gibt es in ein paar Monaten irgendjemand, der einen Fehler gefunden hat oder der das knacken konnte.
War die Hoffnung berechtigt?
Tatsächlich war sie berechtigt. Es war so ein bisschen wie in einem Film, weil ich irgendwann Monate später, da war es schon Sommer, ich war in Italien im Urlaub, rief mich mein Bekannter an und meinte, ja, Essa, wie ist es im Urlaub? Ja, ich schicke dir liebe Grüße. Ach ja, und PS, wenn du nach Hause kommst, da warten 52.000 Dateien auf dich.
Jawohl.
Und ich habe das dann erst überhaupt nicht verstanden und war so, ja klar, ist nicht lustig, da machen wir immer noch keine Witze drüber. Stellte sich aber raus, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Experte, der irgendwo auf der Welt saß, hatte einen Fehler in diesem Programm gefunden. Und nun konnte man ja mit diesen Verbrechern Kontakt aufnehmen über so ein Chatfenster, wenn der eigene Computer infiziert worden war. Und der hatte einfach diese Verbrecher angeschrieben und meinte, Leute, haha, ich habe einen Fehler gefunden, wollt ihr nicht den Masterschlüssel raushauen? Und tatsächlich haben die das dann gemacht. Und mit diesem Masterschlüssel konnte man dann seine Dateien entschlüsseln.
Du bist gehackt worden, du bist kein Backup-Typ, das heißt also, das hat dich richtig hart getroffen, 400 Euro zahlen oder nicht zahlen, du hast dich dafür entschieden, für die harte Tour nicht zu zahlen und am Ende hast du die Dateien. Was bleibt jetzt so am Ende nach dieser Geschichte für dich übrig? Dein Verhältnis zu Dateien und Sicherheit im Netz?
Man kann quasi sagen, ich habe vielleicht zwei Sachen gelernt. Also das erste ist, dass ich tatsächlich jetzt öfter meine Daten extern abspeichere, auch nicht in der Cloud, weil auch da kann so ein Trojaner die Dateien verschlüsseln, sondern ich speichere die dann extern ab, also große Geschichten, an denen ich arbeite. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, auch weil ich misstrauischer geworden bin. Ich habe so ein Stück Grundvertrauen vielleicht verloren. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich ein bisschen unabhängiger vielleicht davon geworden bin.
Meine Daten sind gar nicht so lebenswichtig, wie ich eigentlich glaube, dass sie lebenswichtig sind oder sowas.
Genau, also was zum Beispiel ja passiert ist, nachdem mein Bekannter mir dann gezeigt hat, wie ich die alle wieder entschlüsseln kann, dachte ich, ja klar, jetzt mache ich das mit allen meinen Dateien, das ist ein bisschen aufwendig, aber tatsächlich habe ich das nur mit einem Teil gemacht und die anderen liegen immer noch verschlüsselt auf meiner Festplatte. Also die Daten, an denen man vermeintlich so doll hängt, sind am Ende doch nicht so wichtig.
Das sieht man dann erst so aus dem Abstand, aus der Entfernung.
Ja, würde ich schon sagen, weil es wirklich so ist. Ich glaube, der Mensch neigt einfach dazu, tolle Momente, die man erlebt hat, wichtige Momente als Erinnerung festspeichern zu wollen, weil genau das macht man ja, indem man Musik speichert, indem man Fotos macht und die ablegt, indem man Dokumente speichert. Das ist ja nichts anderes als Erinnerungen und die will man eben gerne behalten. Aber man schaut die sich dann eben doch in den allermeisten Fällen nicht oft an.
Essa Göbel, wie sie von Hackern erpresst wurde und dabei gelernt hat, jetzt vorsichtiger mit ihrem Computer umzugehen. Und auch gelassener mit ihren Daten.
Deutschlandfunk Nova 100.